Eines Nachts steigt ein Dieb in ein Haus rein, wo er sich sicher war, dass die Familie verreist war, dass er sozusagen leichte Beute bekommen würde. Und er schleicht sich so durchs Haus, will keine Lichter anmachen, dass er Nachbarn und so nicht irgendwie alarmiert, guckt sich um nach wertvollen Sachen, die er mitnehmen kann, sieht eine schöne Vase, nimmt er, steckt er in seinen Beutel. Plötzlich sagt eine Stimme: Tu es nicht, Jesus sieht dich. Der war völlig verunsichert. Wo kommt das denn jetzt auf einmal her? Aber bleibt mucksmäuschen still und hört nichts, also keinen Tritt, nicht mal jemanden an Atmen oder sonst was. Macht er sich dann weiter entlang, sieht eine schöne Stereoanlage, will sich gerade dran machen, kommt wieder diese Stimme: Tu es nicht, Jesus sieht dich. Also jetzt ist er sowas von erschrocken und er guckt sich nochmal um. Dann merkt er, dass in der Ecke ein Vogelkäfig steht mit einer Papagei. Und er geht darüber und sagt: Hast du mir gesagt, dass ich das nicht tun soll, weil Jesus mich sieht? Ja, sagt der Vogel. Heißt du etwa Jesus? Nein, sagt der Vogel. Ich heiße Petrus. Was für ein bescheuerter Name für einen Vogel ist das denn? Wer hat dir den blöden Namen gegeben? Derselbe Dummkopf, der den Rottweiler hinter dir Jesus benannt hat. Hast du schon mal eine Warnung bekommen? Tu es nicht. Es wird Konsequenzen haben, du wirst es bereuen, es wird Folgen haben. Und trotzdem, wir mussten es tun. Schien in dem Moment zu einladend zu sein. Es schien vielleicht sogar logisch zu sein, dass wir das machen müssen. Wir haben sicherlich alle von unseren Eltern gehört: Fass nicht an die heiße Herdplatte dran, da verbrennst du dir die Finger. Und doch haben manche von uns die Finger verbrannt bekommen. Oder gerade als man den Führerschein ganz frisch hat, ist das Schnellfahren, oh, das macht einfach zu viel Spaß. Bis die Post ins Haus flattert mit dem nicht so qualitativen Foto drauf, wo die Stadt sagt, ja, wir hätten so und so viel Geld gern von dir, und wo das womöglich, wenn du noch richtig jung warst, dass auch noch den Eltern erklärt werden musste, warum das passiert ist. Oder wie es mir passiert ist, dass man die Freiheit genießt, richtig schnell zu fahren, und ich meine, in den USA haben die Autobahnen doch Geschwindigkeitsbegrenzungen, die häufiger missachtet werden, und das habe ich einmal richtig ausgekostet, nur um später von meinen Eltern angesprochen zu werden, und es stellte sich raus, ich bin an ein älteres Ehepaar aus unserer Gemeinde vorbeigezischt. Die haben das Auto erkannt und haben meine Eltern angesprochen, dass ich es wohl sehr eilig gehabt haben muss. Peinlich. Oder wenn der Arzt dir sagt, du sollst aufpassen, was du isst, aber die Torte sieht einfach zu verlockend aus, bis man auf die Waage steigt. Und dann merkt man, hätte vielleicht doch auf die Ermahnung hören sollen. Und vielleicht sind das alles ganz glimpfliche kleine Beispiele gegenüber manchen, wo wir Warnungen bekommen, dass wir aufpassen sollen, was für Entscheidungen wir treffen, was wir machen sollen. Letzte Woche haben wir darüber gesprochen, wie das Volk Israel falsche Götter angebetet hat. Die haben immer wieder falsche Götzen angebetet, weil das so schön erschien. Alle anderen haben das gemacht, warum sollen wir das nicht auch machen? Und wie sie diese Götzen anbeten, das ist das, was richtig Spaß gemacht hat. Und immer wieder hat Gott Propheten geschickt, die gesagt haben: Leute, tut das nicht. Es gibt nur den einen Gott. Und ja, wie du lebst, macht einen Unterschied. Und dennoch haben sie nicht gehört. Und nicht gehört und nicht gehört, obwohl sie immer wieder ermahnt wurden. Und Elia war ein Prophet, der es unmissverständlich klar gemacht hat, dass es nur den einen Gott gibt. Denn er hat die Baals-Propheten herausgefordert. Die konnten ihren Gott nicht dazu bringen, Feuer vom Himmel zu schicken. Aber Jahwe, der einzig wahre Gott, hat genau das getan. Aber im Nordreich haben sie trotzdem weiterhin absolut nicht gehört. Und im Nordreich hatten sie auch immer Könige, die überhaupt nicht treu gewesen sind zu Gott. Im Südreich war es mal so und mal so. Der König war mal ein Treuer zu Gott und andere haben sich überhaupt nicht an Gottes Gebote gehalten. Und die Propheten haben dem Volk immer wieder gesagt, es wird Folgen haben, wenn ihr falsche Götzen anbetet. Es wird Folgen haben, wenn ihr abtrünnig werdet. Und ich denke, darin sehen wir auch eine Sache, die wir unbedingt lernen sollten. Wir sollten dem, was wirklich hält, die Priorität in unserem Leben geben. Die Israeliten haben diesen Gott Baal angebetet, weil es cool war. Wie gesagt, das haben alle anderen getan. Hat richtig Spaß gemacht. Und die dachten, was kann daran so falsch sein? Und ja, es ist wahr. Für uns der Gedanke, irgendein Figürchen in unser Wohnzimmer zu stellen und uns davor zu verbeugen, erscheint uns absurd. Aber bilden wir uns nichts ein. Heutzutage gibt es genauso Götzen wie damals. Hat es je irgendetwas gegeben, was du unbedingt haben musstest? Es hat dich gefasst, es hat dich gepackt und alle Kräfte mussten da rein investiert werden. Vielleicht ein Computer, vielleicht ein Auto, ein Haus. Es gibt ganz viele verschiedene Dinge, die unsere Aufmerksamkeit fassen. Und wir denken, das muss ich haben. Das wird zur Priorität Nummer eins. Wir sparen alles Geld, das nur noch dafür sein soll. Oder vielleicht nehmen wir einen Kredit auf. Oder vielleicht ist es einfach, dass unsere Gedanken immer wieder dahin gehen. Ich kann erst glücklich sein, wenn ich das habe. Ich kenne diese Falle, weil ich selber immer wieder versucht bin, in diese Falle hineinzukommen. Ich meine, ich mache mir auch nichts vor. Es gibt schönes Spielzeug da draußen. Dinge, womit wir wirklich auch viel Spaß haben können. Dinge, die uns eine Freude machen können. Und es ist nicht, dass es etwa verkehrt wäre, schöne Dinge zu haben oder uns auch mal was zu gönnen. Aber welchen Stellenwert bekommt das in unserem Herzen? Wenn das zur Priorität Nummer eins wird, dann müssen wir uns wirklich fragen, verfalle ich dem Götzendienst hier? Und dein Freundeskreis, die werden dich anfeuern. Ja, hol es dir. Ja, du sollst es haben. Ja, du sollst das machen können. Und das ist genau das, was die Israeliten erlebt haben, wo sie den Baal angebetet haben. Also es gibt heutzutage genauso Götzen. Weitere Beispiele davon? Jugend, Schönheit, Sex. Das sind gigantische Götzen in unserer Welt. Schon immer gewesen eigentlich. Und ich erschrecke immer wieder, wenn ich diese Berichte höre über Menschen, die sich immer und immer wieder operieren lassen, weil sie versuchen, irgendein bestimmtes Schönheitsideal zu erreichen und teilweise 40, 50 OPs gehabt und sind immer noch nicht zufrieden. Es gibt natürlich die Menschen, gerade unter den großen Stars und so, wenn sie älter werden, lassen sie sich ein bisschen überarbeiten, dass die nicht so alt aussehen. Ja, es ist doch so. Aber Fakt ist, die Zeit kannst du nicht aufhalten. Das ist ein Rennen, dass du es zwangsmäßig verlieren wirst. Wir werden älter. Das kommt vor. Und ich habe mir sagen lassen, die Alternative dazu ist weniger attraktiv. Ihr versteht, was die Alternative dazu ist, oder? Zu sterben. Also, ihr guckt so ein bisschen, als wäre das unklar an der Stelle, wollte ich für Klarheit sorgen. Aber wenn wir die Bestätigung unseres Selbstwertes in falschen Dingen suchen, werden wir zwangsmäßig irgendwann enttäuscht werden. Ja, das ist es aber auch. Wir suchen eine Bestätigung unseres Selbstwertes durch solche Dinge. Wir denken, wenn ich jung bleibe, wenn ich cool bin, wenn ich möglichst schön bin, dass wir dadurch irgendwie wertvoller werden. Und es ist ganz wichtig, dass wir erkennen, unser Wert kann nicht von diesen Dingen kommen, weil diese Dinge werden zwangsmäßig vergehen. Es ist wichtig, dass wir unsere Priorität auf dem setzen, was wirklich hält. Das, was uns nicht genommen werden kann. Erst recht nicht auf das, was die Zeit uns zwangsmäßig nehmen wird. Und was ist es, was wirklich hält, was mir nicht genommen werden kann? Manche junge Menschen sagen, ich weiß, dass ich irgendwann älter werde, deswegen will ich die Zeit jetzt richtig genießen. Und Gott möchte auch, dass du dein Leben genießen kannst. Er möchte auch, dass dein Leben wirklich erfüllt ist. Aber auch aus diesem Grund möchte er, dass du morgen nicht bereuen musst, was du heute getan hast. Es ist einfach zu kurz gedacht, wenn wir denken, jetzt muss ich das machen, jetzt muss ich sozusagen die Sau rauslassen, weil morgen bin ich alt und kann das Leben nicht mehr genießen. Gott möchte, dass du das Leben genießen kannst, aber möchte, dass du es so machst, dass es auch von Dauer ist und nicht ein kurzfristiges Durchbrennen und Ausbrennen, sondern dauerhaft. Wir sollen auf das achten, was wirklich hält, was unserem Leben wirklich einen Mehrwert gibt. Das Nordreich Israel hat sich in dem Moment für den Spaß, was es in dem Moment gegeben hat, entschieden. Sie haben nicht auf die Stimmen gehört, die sie gewarnt haben, dass sie zu dem einen wahren Gott zurückkehren sollten. Und sie haben die Konsequenzen davon tragen müssen. Das Nordreich wurde zerstört, gänzlich, völlig zerstört. Die Leute ins Exil verschleppt. Genau wie Gott es ihnen schon viel, viel früher gesagt hatte, dass es Konsequenzen haben würde, wie sie leben. Die Assyrer waren das Volk, das Israel zerstört hat. Sie sind später dann auch weiter nach Süden gegangen. Also die Assyrer kamen aus dem, was heute Irak ist, kamen von Norden, haben das Nordreich zerstört und sind weiter nach den Süden gegangen. Und sie haben Juda, das Südreich, auch überfallen. Und sie haben alles eingenommen, außer der Hauptstadt, außer Jerusalem. Natürlich hatten die Menschen in Jerusalem Angst, was jetzt mit ihnen passieren würde. Gott sei Dank hatten sie in dieser Zeit einen König, der wirklich auf Gott gehört hat. Der König Hiskia war einer, der war wirklich ein gottesfürchtiger Mann. Und er hat immer nach Gottes Willen gesucht. Und in dieser schwierigen Lage hat er einen Boten zu dem Propheten Jesaja geschickt und hat gefragt, was sollen wir tun? Hiskia ist auch in den Tempel gegangen und hat sich vor Gott auf den Boden gelegt und Gott angefleht und ihn gefragt, was sollen wir tun? Und Jesaja hat ausrichten lassen, Gott hat dein Gebet erhört. Die Stadt war zu dem Zeitpunkt umzingelt von einer Riesenarmee, von einer feindlichen Macht. Und ich lese, was passiert ist. Aus dem zweiten Buch der Könige, Kapitel 19, die Verse 35 und 36. In jener Nacht zog der Engel des Herrn aus und erschlug im Lager der Assyrer 185.000 Mann. Als man am nächsten Morgen aufstand, fand man sie alle als Leichen. Da brach Sanherib, der König von Assur, auf und kehrte in sein Land zurück. Er blieb in Ninive. Das Interessante bei dieser Erzählung, es ist auch außerbiblisch belegt. Es wurde ein Stein, so genannter Stele, wo die Könige immer ihre Taten aufgeschrieben haben, wo sie sich gerühmt haben, was sie alles erreicht haben, haben sie auf diese verschiedenen Steine meißeln lassen. Ich habe ein Foto davon mitgebracht. Es steht auf diesem Stein geschrieben, dass Sanherib damit angibt, ich habe den König Hiskia in Jerusalem eingeschlossen wie ein Vogel in einem Käfig. Und dann hört die Erzählung auf. Sonst hat er immer erzählt, wie er die Stadt eingenommen hat, was er mit den Bürgern der Stadt gemacht hat, was er mit dem König gemacht hat. Hier nicht. Er wurde gestoppt. Und das ist nicht nur irgendeine Geschichte. Es ist belegte Geschichte, auch außerbiblisch. Das will auch nochmal sagen, der Bibel können wir vertrauen. Weil die Berichte da sind nicht einfach irgendwie erfunden, um irgendetwas Theologisches zu sagen. Die zeigen, wie Gott wirklich gewirkt hat in der Geschichte. Dass Theologie und Geschichte da sehr gut zusammenpassen. Wir müssen auf das achten, was wirklich hält. Hiskia hat erkannt, es gibt nur den einen Gott und nur dem darf ich vertrauen. Und er hat sich auf sein Wort verlassen. Das heißt nicht, dass alles ein Spaziergang im Park gewesen wäre. Das heißt nicht, dass es keine Probleme gegeben hätte. Die hat es durchaus gegeben. Aber er wusste, auf wen er sich verlassen kann. Und er wusste, was hält. Wir dürfen auch wissen, Gott wacht über uns, auch wenn die ganze Welt gegen uns zu sein scheint. Gottes Schutz ist ein Thema, wo es ziemlich viel Durcheinander gibt, wo es ziemlich viel Verwirrung darüber gibt. Wir denken immer wieder, wenn Gott uns schützt, dann wird uns nichts Schlechtes passieren können. Aber ich halte das für eine Fehleinschätzung, für etwas, was uns verleitet zu falschen Gedanken. Ein kurzsichtiger Blick auf die Sache. Vor ein paar Jahren hatte eine Tante von mir eine E-Mail an die Familie rumgeschickt, in dem sie beschrieben hat, wie mein Onkel in einem schweren Verkehrsunfall gewesen ist. Sie hat gesagt, wie das Auto zertrümmert wurde, hätte er eigentlich tot sein müssen. Dass er unverletzt aus dem Unfall rausgekommen ist, hat sie Gottes Schutz zugeschrieben. Ich sage nicht, dass das falsch ist, aber viele von euch wisst, dass ein Bruder von mir letztes Jahr im September in einem Autounfall tödlich verunglückt ist. Nun, wie ist das jetzt zu verstehen? Hat Gott meinen Onkel gemocht, aber meinen Bruder nicht geliebt? Ich denke, das Problem dabei ist, dass wir viel zu kurzfristig schauen, dass wir denken, dass es nie etwas sein kann, was wir als schlecht oder negativ passieren kann, wenn wir unter Gottes Schutz stehen. Aber die Tatsache ist, alle beide standen noch lange vor den Autounfällen unter Gottes Schutz. Gott war schon vorher für sie da gewesen. Viele Menschen hier kämpfen gerade mit Dingen, die im Leben passieren. Krankheiten, Schwierigkeiten im Leben, Schwierigkeiten mit der Arbeit, Schwierigkeiten mit Beruf, Studium, Schule, wo es überall wirklich Kämpfe gibt in unserem Leben. Und ja, wir fragen auch immer wieder, Gott, wo bist du? Und wir sind oftmals versucht zu denken, dass Gott uns nicht mehr hört oder dass er sich keine Gedanken um uns macht, dass wir ihm nicht wichtig sind, wenn die Dinge sich nicht so entwickeln, wie wir das uns gewünscht haben. Aber ich kann dich vergewissern, Gott ist da. Er sieht deine Situation. Und wenn du dein Vertrauen in ihn setzt, wird er dich weiterhin begleiten. Und das heißt nicht, dass alles so laufen wird, wie du das dir gewünscht hast. Aber du darfst wissen, du bist nicht allein. Und wenn du ihm vertraust, er will dir neue Kraft geben, zu erfahren, wie er dich auch durch diese Situation begleitet und dich voranbringt in deinem Leben. Aber wir sollten unsere Priorität auf das setzen, was uns nicht genommen werden kann. Was in diesem Leben kann uns nicht genommen werden? Eigentlich kann uns alles genommen werden. Jedes Ding, was du besitzt, kann dir genommen werden. Deine Familie, deine Gesundheit, kann dir alles genommen werden. Auch dein Leben. Was kann dir nicht genommen werden? Was dir nicht genommen werden kann, ist ein Gott, der dir Sinn, Erfüllung und Hoffnung gibt für dieses Leben, aber auch über dieses Leben hinaus, in aller Ewigkeit. Deswegen ist es wichtig, dass wir nicht nur auf das achten, was im Moment geschieht, nicht nur auf das achten, was uns im Moment zusagt oder Spaß macht, sondern dass wir unsere Priorität auf das setzen, was wirklich hält. Und da dürfen wir die Gewissheit haben, dass dieser Gott uns niemals verlässt, wenn wir die Treue zu ihm halten. Wir sind schon in seiner Hand und unter seinem Schutz. Jesaja, der Prophet, hat das auch erfahren. Ich kann es mir eigentlich nicht denken, dass es so sein Kindheitstraum gewesen ist, dass er Prophet werden sollte. Also kann man eigentlich sowieso nicht direkt für sich entscheiden. Okay, ich will Prophet werden. Da hat ein anderer das Sagen darin. Als Prophet haben die Leute sich auch nicht immer über seine Worte gefreut. Das war echt ein harter Weg für einen Propheten. Und letztlich hat er seinen Dienst mit dem Leben bezahlt. Aber wir lesen von einer Begegnung, die er mit Gott gehabt hat, was seine ganze Perspektive auf sein Leben, auf seinen Lebensweg und auf seinen Gott verändert hat. Ich möchte aus dem Propheten Jesaja, Kapitel 6, die Verse 1 bis 8 lesen. Im Todesjahr des Königs Usia sah ich den Herrn. Er saß auf einem hohen und erhabenen Thron. Der Saum seines Gewandes füllte den Tempel aus. Seraphim standen über ihm. Jeder hatte 6 Flügel. Mit 2 Flügeln bedeckten sie ihr Gesicht, mit 2 bedeckten sie ihre Füße und mit 2 flogen sie. Sie riefen einander zu: Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Heere. Von seiner Herrlichkeit ist die ganze Erde erfüllt. Die Türschwellen bebten bei ihrem lauten Rufen, der Tempel füllte sich mit Rauch. Da sagte ich: Weh mir, ich bin verloren, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und lebe mitten in einem Volk mit unreinen Lippen. Und meine Augen haben den König, den Herrn der Heere, gesehen. Da flog einer der Seraphim zu mir. Er trug in seiner Hand eine glühende Kohle, die er mit einer Zange vom Altar genommen hatte. Er berührte damit meinen Mund und sagte: Das hier hat deine Lippen berührt. Deine Schuld ist getilgt, deine Sünde gesühnt. Danach hörte ich die Stimme des Herrn, der sagte: Wen soll ich senden? Wer wird für uns gehen? Ich antwortete: Hier bin ich, sende mich. Warum sollten wir dem, was wirklich hält, Priorität geben? Warum brauchen wir die Gewissheit, dass Gott uns in seiner Hand hält, auch wenn die ganze Welt gegen uns zu sein scheint? Weil Gott uns zu Menschen mit unreinen Lippen sendet, um die Botschaft zu bringen, dass es Hoffnung gibt. Stellt auch dann die Frage an uns: Sind wir bereit zu sagen: Hier bin ich, sende mich? Sind wir bereit, auf das zu setzen, was wirklich hält? Auch wenn die Welt nicht Hurra schreit. Weil das dürfen wir eigentlich nicht erwarten. Wir dürfen nicht erwarten, dass die Welt Hurra schreit, wenn wir die richtigen Prioritäten setzen. Die werden sagen: Das macht keinen Spaß, das ist nicht schön, das ist nicht cool. Wenn wir uns anpassen, sind wir genau wie die Israeliten. Das Witzige ist, Leute denken immer wieder, dass sie durch Anpassung cool werden. Wobei eigentlich, wenn man sich anpasst, macht man nur das, was alle anderen machen. Was ist daran noch cool, wenn alle das machen? Und zugegeben, zu sagen: Ich lebe anders, weil ich weiß, dass mein Schöpfer das möchte. Da wird die Welt nicht Hurra schreien, wird vielleicht in dem Moment nicht immer den meisten Spaß machen, aber wir werden wissen, dass wir nicht alleine sind. Wir werden wissen, dass unser Leben Sinn hat und dass wir getragen werden. Jeder Einzelne muss entscheiden: Wie werde ich leben? Wem werde ich folgen? Wem weihe ich mein Leben? Amen.